Stell dir mal vor, ein richtig hochbrisantes diplomatisches Gipfeltreffen steht an. Die ganze Stadt ist abgeriegelt. Und dann fährt, naja, sagen wir mal, der amerikanische Präsident oder von mir aus auch der Papst, der fährt da jetzt nicht in so einer gepanzerten, pechschwarzen Limousinenskorte vor.
Mit Blaulicht und Motorradstaffel.
Genau, mit Scharfschützen und allem. Nein, der kommt da demonstrativ auf so einem klapprigen Damenfahrrad angeradelt.
Herrlich, ja.
Und währenddessen rastet die Menge am Straßenrand völlig aus, jubelt, wirft ihre Jacken auf den Radweg und feiert den Typen. Das ist so genau das Level an absurder, lebensgefährlicher politischer Provokation, über das wir heute sprechen. Also herzlich willkommen zu einem neuen Tauchgang.
Hallo.
Unser Ziel für dich heute, also für alle, die zuhören, wir nehmen uns eine der bekanntesten historischen Geschichten überhaupt vor und packen die mal unter eine völlig unerwartete moderne Linse.
Richtig, also wir schauen uns die biblische Textfolge aus dem Matthäusevangelium an, genauer gesagt Kapitel 21. Das ist der Einzug in Jerusalem, die Tempelreinigung und dann noch das Gleichnis von den zwei Söhnen.
Also die ganz großen Klassiker.
Genau, aber, und das ist wichtig, wir lesen das heute nicht wie so eine verstaubte Sonntagspredigt. Wir lesen das als knallharte Machtkritik.
Okay, krass.
Und zwar übersetzt durch die Philosophie von Jürgen Habermas. Es geht wirklich um diesen einen Moment, in dem eine Institution ihre Legitimität verliert. Und warum Taten am Ende lauter sprechen als glatt polierte PR-Phrasen?
Okay, Moment mal. Bevor wir jetzt gedanklich direkt in die antiken Straßen von Jerusalem abbiegen, müssen wir das kurz aufdröseln. Habermas,
Ja.
das ist ja ein gigantischer Name in der Soziologie und Philosophie, aber für alle, die das jetzt nicht studiert haben. Was genau ist seine Kerntheorie und wie um alles in der Welt legen wir die jetzt über so einen antiken religiösen Text?
Das ist eine essentielle Frage. Also Jürgen Habermas ist vor allem bekannt für seine Theorie des kommunikativen Handelns und für den Begriff der öffentlichen Vernunft.
Öffentliche Vernunft, okay.
Ganz vereinfacht gesagt, geht er davon aus, dass eine funktionierende Gesellschaft darauf basiert, dass wir uns verständigen wollen, dass Argumente zählen und eben nicht Gewalt. Wenn Institutionen oder auch Diskurse nur noch von Macht, Zwang oder so einer reinen Profitgier gesteuert werden, dann verlieren sie ihre Legitimität.
Sie werden also ungültig sozusagen.
Genau. Er nennt das die Kolonialisierung der Lebenswelt.
Wow, okay, das ist ein sperriger Begriff, Kolonialisierung der Lebenswelt.
Ja, aber das Faszinierende ist, wenn man diese ganz modernen Kriterien von so einer gerechten, öffentlichen Vernunft nimmt und die an die Aktionen von Jesus in Jerusalem anlegt, dann passt das wie ein Schlüssel ins Schloss.
Echt jetzt?
Ja, total. Diese alten religiösen Texte lassen sich wirklich nahtlos in ethische, hochaktuelle Gesellschaftskritik übersetzen.
Okay, das heißt, wir haben hier einen Text, der einerseits zutiefst religiös ist, der uns aber gleichzeitig quasi einen brillanten Werkzeugkasten liefert, um unsere moderne Öffentlichkeit zu analysieren.
Exakt.
Die Stadt kommt, dann ist das der erste Akt von so einem politischen Theater. Jerusalem ist zu dieser Zeit ja ein absolutes Pulverfass, oder?
Definitiv. Man muss sich diese historische Situation wirklich mal vor Augen führen. Wir stehen da kurz vor dem Passafest.
Also Feiertagsstimmung.
Ja, aber extrem angespannt. Die Stadt ist voll mit Pilgern. Und auf der einen Seite haben wir die römische Besatzungsmacht, die das Land militärisch mit eiserner Faust kontrolliert. Und auf der anderen Seite ist da das Zentrum der jüdischen Religion, der Tempel. Die Atmosphäre knistert förmlich vor messianischen Hoffnungen. Die Menschen warten auf eine Befreiung von dieser ganzen Unterdrückung.
Und in genau dieses extrem angespannte Zentrum reitet Jesus dann ein.
Richtig. Und er dekonstruiert dabei die Logik der imperialen Macht völlig.
Weil er eben nicht das Spiel der Mächtigen mitspielt. Ich meine, ein römischer General hätte bei so einem Triumphzug doch auf einem hochgezüchteten Kriegspferd gesessen, oder?
Oh ja. Wahrscheinlich noch umgeben von erbeuteten Waffen und Sklaven, einfach um Angst und Schrecken zu verbreiten.
Genau, so eine richtige Machtdemonstration.
Exakt. Die römische Herrschaft, die legitimiert sich durch Zwang und physische Gewalt. Jesus hingegen vollzieht da eine prophetische Zeichenhandlung.
Also er macht das mit voller Absicht?
Vollkommen. Er verweist durch seinen Ritt auf dem Esel direkt auf den Propheten Sacharja, Kapitel 9. Da wird ein friedfertiger König angekündigt.
Ah, okay.
Das Matthäusevangelium nimmt diese Prophezeiung übrigens so extrem wörtlich, dass es durch eine sehr enge Auslegung der hebräischen Schriften sogar zwei Tiere in die Szene einbaut.
Warte, zwei Tiere?
Ja, eine Eselin und ein Fohlen.
Wie soll man denn auf zwei Tieren gleichzeitig reiten? Das stelle ich mir artistisch jetzt echt schwer vor.
Ist literarisch auch total auffällig. Aber das zeigt einfach den unbedingten Willen des Autors, Jesus als Erfüllung genau dieser friedlichen Vision zu markieren.
Verstehe. Es ist im Grunde ein politischer Protestmarsch, aber eben getarnt als religiöse Erfüllung.
Genau das.
Er sagt damit ja eigentlich, eure Schwerter und eure Rüstungen bedeuten hier gar nichts. Aber wie übersetzt sich das jetzt in dieses Habermas-Konzept?
Also nach Habermas braucht eine Ordnung, um gültig zu sein, die zwanglose Zustimmung der Beteiligten.
Zwanglos, okay.
Und genau das sehen wir hier. Die Herrschaft, die Jesus da symbolisiert, die rechtfertigt sich nicht durch Waffen, sondern durch Friedfertigkeit, durch die Wahrhaftigkeit seiner Botschaft und eben durch die freiwillige Zustimmung der Menge.
Die dann dieses Hosanna rufen.
Richtig. Es ist ein totaler Gegenentwurf zur römischen Macht, aber eigentlich auch zu jeder anderen Form von Herrschaft, die nur auf Dominanz basiert. Er bringt da quasi eine neue, nicht gewaltsame Autorität auf die Straße.
Okay, also wenn er jetzt diese nicht gewaltsame Autorität auf der Straße etabliert hat und diese imperiale Logik bloßstellt, dann muss diese neue Form der Macht ja eigentlich unweigerlich mit der etablierten Institution zusammenkrachen.
Das bleibt nicht aus, nein.
Was uns dann zur zweiten Szene bringt. Er geht ja direkt in den Tempelbereich, stößt die Tische der Geldwechsler und Händler um und wirft sie alle raus.
Eine krasse Szene.
Total. Er ruft ja, dieses Haus soll ein Haus des Gebets sein und keine Räuberhöhle. Aber lass mich da kurz einhaken.
Gerne.
Weil viele lesen das doch einfach als so einen reinen, unkontrollierten Wutausbruch.
Ja, das hört man oft.
Ist er in diesem Moment einfach ein Anarchist, der das System brennen sehen will?
Nein, also diese Idee des Anarchisten, die müssen wir völlig verwerfen.
Okay.
Analytisch betrachtet ist es exakt das Gegenteil. Es ist eben keine pauschale Ablehnung des Judentums oder von Institutionen an sich. Jesus verwirft den Tempel nicht.
Sondern?
Er beansprucht die eigentliche Bestimmung, also den ursprünglichen Zweck des Tempels, zurück. Man darf nicht vergessen, der Tempel war in der Antike ja nicht einfach nur ein Gebäude für Gottesdienste.
Stimmt.
Das war der symbolische Ort der Gegenwart Gottes, das Identitätszentrum Israels, aber eben auch ein gigantisches ökonomisches Zentrum.
Also der zentrale Ort für Steuern und dieser ganze Opfertiermarkt.
Genau.
Das klingt nach so einer wilden Mischung aus Vatikan, Wall Street und Parlament.
Ganz genau. Und hier greift die Philosophie von Habermas jetzt perfekt.
Jetzt kommt die Kolonialisierung, oder?
Richtig. Habermas spricht von der Kolonialisierung der Lebenswelt durch das System. Das bedeutet, Bereiche unseres Lebens, die eigentlich der menschlichen Verständigung, der Sinnstiftung und der Solidarität dienen sollen, das ist die Lebenswelt.
Mhm.
Diese Bereiche werden von der Logik des Geldes und der administrativen Macht, also dem System, aufgefressen.
Das ist unglaublich erhellend. Also der Tempel sollte der ultimative Raum der Begegnung zwischen Mensch und Gott sein, ein Schutzraum.
Genau.
Und stattdessen wurde er zu einer Maschine, die nur noch nach Profitlogik funktioniert.
Exakt so ist es.
Wenn man das mal ins Heute übersetzt für dich als Zuhörer, dann bedeutet das ja, symbolische oder politische öffentliche Räume verfehlen ihren Zweck, wenn das Ökonomische alles andere erdrückt.
Ein sehr guter Punkt.
Sei es jetzt ein Gesundheitssystem, das Patienten nur noch als Profitcenter sieht. Oder denk mal an ein digitales soziales Netzwerk, das eigentlich Menschen verbinden soll.
Oh ja.
Aber der Algorithmus ist nur auf Empörung und Werbeeinnahmen getrimmt. In dem Moment verlieren diese Institutionen eigentlich ihre Daseinsberechtigung.
Und genau deshalb ist das, was direkt nach dem Umwerfen der Tische passiert, so wahnsinnig entscheidend.
Was passiert da nochmal?
Jesus wirft die Händler raus und heilt genau dort Blinde und Lahme. Kinder rufen ihm zu, der heilige Raum darf keine Arena der Ausbeutung sein. Im Gegenteil, die Institution wird daran gemessen, wie zugänglich sie für die Verwundbarsten in der Gesellschaft ist.
Weil Blinde und Lahme damals ja oft ausgeschlossen waren, oder?
Richtig, oft waren sie von bestimmten sakralen Bereichen komplett ausgeschlossen. Indem er sie jetzt ins Zentrum holt, heilt er nicht nur deren Körper, er heilt die Institution selbst. Er stellt die öffentliche, schützende Vernunft dieses Raumes wieder her.
Das ist eine krasse Messlatte für jede moderne Institution.
Absolut.
Also, wir haben jetzt gesehen, wie das System bewertet und dekonstruiert wird. Aber wie steht es eigentlich um das Individuum?
Das führt uns direkt zur Konfrontation mit der religiösen Elite.
Ja, weil Jesus steht da im Tempel, die Autoritäten stellen ihn zur Rede und er antwortet ihnen mit so einem scheinbar simplen Gleichnis. Das Gleichnis der zwei Söhne.
Hm.
Also der Vater sagt zu beiden, geht und arbeitet im Weinberg. Sohn Nummer 1 ist bockig, sagt, nee, habe ich keine Lust drauf.
Aber dann überlegt er sich's anders.
Genau, er geht dann doch an die Arbeit. Und Sohn Nummer 2 ist super höflich, sagt, ja Herr, natürlich gehe ich sofort.
Aber er geht nicht.
Er geht nicht, genau. Und die Frage ist dann an die Elite gerichtet, ne?
Ja.
Die rhetorische Frage lautet, wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Und die Antwort der Priester ist natürlich offensichtlich.
Der erste Sohn.
Richtig. Und damit sprechen sie ihr eigenes Urteil.
Also wenn ich das jetzt mal in unsere Zeit übersetze, das ist für mich voll das Bild von heute. Sohn Nummer 2 ist wie diese modernen Großkonzerne, die riesige PR-Kampagnen für Greenwashing fahren.
Oh ja, wunderbarer Vergleich. So mit glänzenden Hochglanzbroschüren, tollen Leitbildern auf der Website, bei denen du als Kunde denkst, Wahnsinn, die retten im Alleingang den Planeten.
Aber in Wirklichkeit?
Genau. Wenn man sich die Lieferketten in der Praxis anschaut, ändert sich absolut nichts. Sie sagen ja, aber tun nein.
Und der andere Sohn?
Sohn Nummer 1, das ist für mich wie dieser mürrische, gesellschaftlich vielleicht völlig unangepasste Kollege, der bei jedem Meeting erstmal meckert und sagt, dafür werde ich nicht bezahlt.
Der aber am Ende des Tages?
Der als einziger bis spät abends bleibt und das Projekt rettet, ja.
Dein Greenwashing-Beispiel trifft exakt den Kern. Es geht hier nämlich um performative Selbstwidersprüchlichkeit.
Okay, noch so ein Habermas-Wort?
Ja, das meint einfach. Die religiösen Autoritäten damals, die hatten die perfekte rhetorische Selbstdarstellung. Die kannten die Texte auswendig, sie genossen den höchsten sozialen Status, sie repräsentierten das glatte Ja.
Aber eben nur auf dem Papier.
Richtig. In der Praxis verschlossen sie sich der echten Gerechtigkeit. Jesus vergleicht den ersten Sohn hingegen mit den Ausgestoßenen der damaligen Gesellschaft, also den Zöllnern und Prostituierten.
Okay.
Die hatten anfangs das Nein gelebt. Sie hatten eine moralisch fragwürdige Biografie. Aber sie haben ihr Handeln eben geändert, als sie den Ruf zur Umkehr hörten.
Das heißt, das beste Image ist völlig wertlos, wenn die Praxis nicht stimmt. Wie greift das jetzt wieder in unsere philosophische Habermas-Lesart ein?
Bei Habermas misst sich normative Glaubwürdigkeit immer an der Übereinstimmung von Anspruch und Handeln. Er nennt das Wahrhaftigkeit.
Wahrhaftigkeit? Okay.
Wer sich in einem Diskurs auf bestimmte Werte beruft, muss sie auch praktisch vollziehen. Und die ethische Pointe hier ist glasklar und eigentlich, wie ich finde, total befreiend.
Warum befreiend?
Weil eine moralisch belastete Biografie niemanden dauerhaft disqualifiziert. Entscheidend für die gesellschaftliche Teilhabe und die ethische Integrität ist die Lernfähigkeit.
Ah, okay.
Die praktische Korrekturbereitschaft wiegt unendlich viel schwerer als so eine makellose, aber hohle Selbstinszenierung.
Das klingt alles so fundamental menschlich. Diese Idee, dass echtes Handeln wichtiger ist als sozialer Status. Dass öffentliche Räume die Schwachen schützen müssen, anstatt nur Profit zu generieren.
Es ist universell. Ja?
Da drängt sich mir aber eine Frage auf. Machen wir hier nicht gerade einen riesigen globalen philosophischen Smoothie aus allem?
Wie meinst du das?
Naja, wenn wir sagen, diese Ideen von Integrität und Machtkritik sind so universell, lösen wir dann nicht diese Texte komplett von ihrem Kontext? Man könnte ja sagen, ach weißt du, die Stoiker, die Buddhisten, der Islam, Jesus, am Ende sagen doch eh alle irgendwie dasselbe. Löschen wir da nicht die spezifischen jüdisch-christlichen Wurzeln völlig aus?
Das ist ein exzellenter Einwand, wirklich. Und die Habermasche Analyse warnt auch genau vor dieser Gefahr. Wir machen hier keinen philosophischen Smoothie.
Okay, Gott sei Dank.
Der Fachbegriff hierfür ist diskursiver Synkretismus.
Okay.
Das bedeutet nicht Gleichmacherei, sondern das Aufspüren von strukturellen Analogien. Es lohnt sich absolut, diese Resonanzräume mal zu betrachten, weil sie uns zeigen, warum bestimmte menschliche Verhaltensweisen eigentlich überall auf der Welt kritisiert werden.
Okay, lass uns das mal kurz aufdröseln. Was genau meinst du mit diesen Resonanzräumen in anderen Traditionen? Hast du da Beispiele?
Klar. Nehmen wir mal den Stoizismus.
Okay.
In der stoischen Philosophie geht es ja um den Logos, die Weltvernunft. Die Stoiker haben schon früh erkannt, dass jemand stundenlang klug über Tugend philosophieren kann, aber wenn er dann im Angesicht von Gefahr feige handelt, ist seine Philosophie wertlos.
Also auch hier die Einheit von Wort und Tat.
Zwingend, weil die Natur des Menschen nur im richtigen Handeln ihre Vollendung findet.
Taten statt Worte, mal wieder. Und wie sieht's da im Buddhismus aus?
Im Buddhismus finden wir eine tiefgreifende Kritik am bloßen äußeren Schein. Wenn du nur performative Rituale durchführst, um nach außen hin als heilig zu gelten, dein inneres Begehren und dein Ego aber völlig unangetastet bleiben,
dann bringt das nichts.
Genau. Dann wirst du das Leiden niemals überwinden. Es braucht die echte innere Transformation.
Verstehe.
Und im Islam ist es ähnlich drastisch. Dort gibt es eine scharfe theologische Kritik am sogenannten Nifaq.
Nifaq?
Ja.
Was ist das?
Das ist die Heuchelei. Jemand, der sich als gläubig ausgibt, aber in der Praxis soziale Solidarität verweigert, der schadet der Gemeinschaft massiv.
Mhm.
Echter Glaube erfordert da zwingend gerechtes soziales Handeln.
Und wenn wir jetzt mal den Bogen spannen in unsere komplett säkulare, moderne Welt, also zu den Menschenrechten.
Da ist die Tempelszene, die wir vorhin hatten, wo die Exklusion aufgebrochen wird und Blinde und Lahme ins Zentrum geholt werden. Das ist das absolute Fundament.
Mhm.
Das moderne Menschenrechtsverständnis baut ja darauf auf, dass der Maßstab für einen gerechten Staat der normative Schutz der vulnerabelsten Personen ist.
Weit. Sagst du, wir dürfen den historischen Kern jetzt nicht einfach wegschneiden, damit er bequemer in unser modernes Weltbild passt?
Richtig, ganz wichtig. Das Fundament dieses Textes bleibt tief, tief jüdisch. Man kann diesen Einzug auf den Esel nicht ohne die prophetische Tradition Israels verstehen.
Mhm.
Die Tempelaktion ist keine Erfindung von Jesus. Sie knüpft direkt an die Propheten Jesaja und Jeremia an, die genau diese Korruption schon Jahrhunderte zuvor angeprangert haben.
Ah, das war also schon immer ein Thema.
Genau. Und dieses Bild des Weinbergs im Gleichnis der Söhne, das ist das klassische Bild für Gottes Anspruch an das Volk Israel, bekannt aus Jesaja 5.
Okay, das heißt, das ist wirklich fest verwurzelt in der eigenen Tradition.
Wir haben hier einen innerjüdischen Diskurs vor uns. Jesus agiert hier wie ein klassischer hebräischer Prophet, der seine eigene Tradition radikal an ihren Ursprung erinnert. Man darf diesen Text niemals für antijüdische Ressentiments missbrauchen, denn es ist eine Kritik der religiösen Institution an ihrem eigenen hohen Anspruch.
Das ist unglaublich wichtig zu betonen. Also wir nehmen diese theozentrische, auf Gott ausgerichtete Geschichte und können durch diese Habermas-Übersetzung wahnsinnig viel für unsere heutigen Debatten lernen. Wir übersetzen quasi diese alten Codes für unsere moderne Gesellschaft.
Genau.
Aber gibt es dabei nicht auch irgendwo eine Grenze? Ich meine, Religion ist ja jetzt kein säkularer TED-Talk oder irgendetwas geht doch bei so einer Übersetzung immer verloren.
Absolut. Und Habermas selbst ist auch klug genug, genau das einzugestehen. Er spricht von einem sogenannten religiösen Bedeutungsüberschuss.
Religiöser Bedeutungsüberschuss. Okay, was heißt das?
Naja, Begriffe wie Messias, die Rede vom Reich Gottes, der Ruf Hosanna, das lässt sich einfach nicht restlos in eine weltliche politische Vernunft übersetzen.
Es bleibt so ein Rest, der sich entzieht.
Genau. Wenn man das versucht, verflacht die ganze Tiefenstruktur. Aus der Perspektive des Textes geht es eben nicht nur um einen antiken Lebenscoach, der gute Werte vermittelt,
sondern
es geht um das konkrete Handeln Gottes in der Geschichte. Wenn wir das komplett säkularisieren, verlieren wir die transzendente Poesie, diese spezifische Hoffnung und das Geheimnis, das in dieser Sprache steckt.
Das heißt, die Philosophie ist hilfreich, aber sie ersetzt die Religion nicht.
Richtig. Die Übersetzung in öffentliche Vernunft ist nützlich und notwendig, aber sie kann die Religion niemals vollständig ersetzen.
Es ist und bleibt also eine Geschichte, die ihre eigene unergründliche Tiefe behält. Aber die praktischen Lektionen für unser Leben, die sind ja unbestreitbar.
Auf jeden Fall.
Wir haben heute gesehen, dass wahre Autorität nicht brüllen, dominieren oder mit Waffen rasseln muss. Sie kann auch friedlich auf einem Esel daherkommen.
Mhm.
Wir haben gesehen, dass Institutionen, seien es jetzt Tempel, Parlamente oder irgendwelche riesigen Konzerne, nur so lange legitim sind, wie sie den Schwächsten dienen. Und eben nicht nur blind dem Profit hinterherjagen.
Wahrhaftigkeit statt Profit.
Genau. Und wir haben gelernt, dass am Ende des Tages unsere praktische Korrekturbereitschaft zählt. Nicht unsere ach so wohlklingenden Absichten oder unser Status.
Der erste Sohn im Weinberg.
Ich also dich als Hörer heute mit einem finalen Gedanken entlassen. Etwas, das wirklich nachklingt. Denk noch einmal an diese völlig chaotische Szene im Tempel zurück.
Mhm.
Jesus wirft die Händler raus, heilt die Ausgestoßenen und während die absolute religiöse und intellektuelle Elite des Landes, also die hochgebildeten Experten, vor Empörung schäumt und völlig blind für das ist, was da direkt vor ihren Augen passiert, sind es ausgerechnet die Kinder im Tempel, die jubeln.
Ja.
Es sind die Kinder, die instinktiv erkennen, wer da vor ihnen steht und was wahr ist. Und frag dich das mal für deinen eigenen Alltag, in deiner Firma, in deinem Verein oder auch in unserer Gesellschaft. Warum sind es so oft die scheinbar Unmündigen, die absoluten Außenseiter oder diejenigen, die noch nicht von einem System so richtig glatt geschliffen und geformt wurden, die als Einzige erkennen, wenn eine Institution völlig vom Weg abgekommen ist?
Eine sehr gute Frage.
Und ab welchem Grad an intellektueller Expertise, Status und Etabliertheit laufen wir eigentlich alle Gefahr, völlig blind für das Offensichtliche zu werden? Das ist doch mein Gedanke zum Mitnehmen. Danke, dass du heute mit uns auf diesem Tauchgang warst.